Lieblingsobjekt ist tatsächlich der Sezessionsschreibtisch von Henri van de Velde. Ein großer, bohnenförmiger Schreibtisch, den van de Velde 1899 für die berühmte Pariser Kunstzeitschrift Revue Blanche entworfen hat.
Unser heutiger Gast ist Wolfgang Klüber, Leiter der Kunst- und Kulturgeschichte und Sammlungsleiter Kunsthandwerk am Hessischen Landesmuseum Darmstadt, den wir für eine neue Ausgabe unseres Podcastes Das grüne Sofa getroffen haben. In der neuen Staffel unseres Podcasts wollen wir stets von einem Objekt unserer Sammlung ausgehen, anhand welchem wir heute zum Beispiel in unsere Dauerausstellung Jugendstil einführen wollen. Auch im Host-Team hat sich etwas getan. Mein Name ist Ann-Sophie Ebert, ich bin Social Media Managerin am Hessischen Landesmuseum Darmstadt und werde Sie heute gemeinsam mit unserem Direktor Martin Faas durch unseren Podcast führen.
Auch von meiner Seite herzliches Willkommen auf dem grünen Sofa, lieber Wolfgang Klüber. Sie haben eben über den tollen Schreibtisch von Henri van der Velde gesprochen, der zu unserer Sammlung gehört. Für den Einstieg haben wir dazu ein paar Fragen vorbereitet. Sie arbeiten ja nun schon fast 30 Jahre lang hier am Haus. Was sehen Sie heute in dem Objekt, das Ihnen vielleicht früher entgangen ist?
Ja, für mich ist es wirklich nach 30 Jahren Beschäftigung mit diesem extrem qualitätvollen Entwurf von van de Velde. Es ist die Zeitlosigkeit oder ein gewisses Überdauern der Zeiten, dass dieser Entwurf bis heute Gültigkeit hat. Vieles aus dem Jugendstil, was wir kennen, schauen wir heute entweder bei Interesse positiv an oder man denkt, naja, das ist aber schon sehr blumig, was die da gemacht haben. Und das findet man bei van de Velde nicht, trotz einer eindeutigen Jugendstilornamentik. Und bis heute, letzter Satz dazu, merkt man das auch bei Führungen, dass Besucher vor diesem Schreibtisch stehen und sofort sagen, da würde ich meinen Laptop hin platzieren. Also das wird adaptiert weiterhin, obwohl es doch Jugendstil ist.
Welche Themen öffnen sich denn für Sie, wenn Sie dieses Objekt genauer betrachten?
Van de Velde war oder ist einer der bedeutendsten Entwerfer des Jugendstils überhaupt gewesen, der eine ganz eigene Linie fuhr, der sich gegen eine überschwellende Ornamentik bei seinen Entwürfen gewehrt hat. Und die Themen, die sich daraus ergeben, ist, der Schreibtisch gehört zu einem Ensemble, es ist das Direktionszimmer der Revue Blanche gewesen, dazu gehören andere Möbelstücke, ein Sofa, ein Bücherschrank. Die Frage, wie entwirft ein Designer Möbel, die zu einem Raumensemble gehören, die unterschiedliche Funktionen haben, aber er schafft es, eine Verbindung zwischen diesem Ensemble herzustellen. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch bei den Entwürfen, wie setzt Henri van de Velde Ornamentik ein? Das ist bei ihm immer sehr bewusst gewählt. Er zeigt beispielsweise in seiner Ornamentik, wie die Struktur eines Möbelstückes aufgebaut ist. Also er macht nicht einfach irgendwo Blümchen und Ranken hin, weil das so hübsch ist und da links oben ist noch so ein Horror-Vacui und das muss weg, sondern er ist sehr genau in der Überlegung. Und das herauszuarbeiten, was ein Architekt oder ein Entwerfer an Vorstellungen entwickelt für sein Design. Das finde ich ganz wichtige Fragen, die man stellen sollte an solche Objekte.
Ja, auf jeden Fall.
Und was bedeutet für Sie dieses Objekt?
Dass es großartig ist.
Vielleicht eine dumme Frage. Sie hatten es ja auch schon sehr ausgeführt.
Das ist wirklich eins der wunderbarsten Objekte in der Möbelkunst des Jugendstils darstellt. Und wir glücklich sein können, dass wir dieses Objekt bei uns im Hause haben. Es gibt insgesamt 4 Exemplare, aber eines und noch dazu eines mit dieser bedeutenden Provenienz aus der Revue Blanche in Paris, das haben wir hier. Wir hatten vor Jahren eine Besuchergruppe aus der Sorbonne, die gefragt haben, ja, aber das gehört doch nach Paris, warum ist das hier? Und ich sagen könnte, ja, weil die Darmstädter damals besser in der Verhandlung gewesen sind und es hierher gerettet haben.
Ja, perfekt. Das ist auch schon der ideale Übergang zu meiner nächsten Frage. Nachdem wir jetzt uns genauer mit Ihrem liebsten Objekt beschäftigt haben, würde ich mal den Fokus auf die komplette Jugendstilsammlung lenken. Und wie kam es eigentlich dazu, dass das Hessische Landesmuseum Darmstadt eine so bedeutende Jugendstilsammlung besitzt? Wie kam das nach Darmstadt? Wie kam das zu uns?
Also Darmstadt hat hier eine lange Tradition des Jugendstils, eben mit der Künstlerkolonie 1899 gegründet vom Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein. Danach ist diese Idee des Jugendstils insgesamt in der Kunstgeschichte in der Versenkung verschwunden. Man sah da nur diese schnörkeligen Sachen, die da irgendwann mal entstanden sind. Aber mit dem Abstand nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren begann die Wiederentdeckung des Jugendstils. Und schon damals haben die Direktoren ab den 50er Jahren bewusst versucht, eine Jugendstilsammlung hier in Darmstadt aufzubauen und zu präsentieren. Und das bekam einen ganz großen Schub durch eine Ausstellung des Sammlers Karel Zitrön, der zu einer Zeit Jugendstil gesammelt hat, in der das überhaupt nicht en vogue war. Und diese Ausstellung fand hier 1963 statt. Und der damalige Direktor Gerhard Bott sagte, diese Ausstellung wird hier bleiben. Und dann begannen Ankaufsverhandlungen. Und diese Sammlung bildet doch überwiegend den Grundstock dessen, was an Jugendstil bis heute hier zu sehen ist. Und die war schon so hochkarätig, dass eben weitere hochkarätige Sachen mit hinzukamen. Und deswegen sind wir heute ein bedeutender Ausstellungsort für Jugendstil. Mhm.
Ergab sich da nicht eine Konkurrenzsituation mit der Mathildenhöhe?
Ja, die Mathildenhöhe ist erst in den 80er Jahren das Museum Künstlerkolonie überhaupt gegründet worden. Und wir decken bis heute das europäische Umfeld ab des Jugendstils, während die Mathildenhöhe konzentriert ist auf die Künstler, die Mitglieder der Künstlerkolonie gewesen sind. Das heißt, wir haben hier eher den breiten europäischen Blick, der sinnvoll ergänzt das, was in Darmstadt aus lokaler Tradition auf der Mathildenhöhe gezeigt wird.
Aber es gibt doch auch wichtige Stücke aus Darmstadt, die hier in der Sammlung sind.
Das ist eben dem geschuldet, dass wir die ältere Sammlung sind. Das heißt, wir haben einfach früher angefangen und haben das ganze Feld abgedeckt, bevor die Mathildenhöhe oder die Stadt Darmstadt das Museum Künstlerkolonie gegründet hat.
Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit schon so viel über den Jugendstil gehört. Aber was ist eigentlich der Jugendstil? Was ist das für eine Stilrichtung? Für welche Ideen oder Ideale steht er?
Ja, Jugendstil wollte modern sein. Wir haben das 19. Jahrhundert mit einer Abfolge historistischer Stile, die neogotisch sind, die neobarock sind, neorokoko. Und dagegen wehrten sich die jungen Künstler vor allen Dingen und haben gesagt, wir brauchen was, was unserer Zeit entspricht. Und da suchten sie nach neuen Inspirationsmöglichkeiten. Die kamen zum einen aus japanischer Kunst, die in Europa relativ unbekannt war, weil Japan bis 1861 sehr abgeschlossen gewesen ist. Auf einmal lernte man Holzschnitte kennen. Eine ganz andere Auffassung von Perspektive als in der europäischen Kunst. Das ist eines der Inspirationsquellen gewesen. Das andere ist Vegetation und Fauna. Man hat geschaut nach organischen Formen in der Flora, man hat geschaut nach, wie kann man Tiere stilisieren und hat das als eine Grundlage für Ornamentik genommen. Besonders schön zu sehen bei dem großen französischen Möbelentwerfer Émile Gallet, der bei seinen Möbeln Holzzargen wie Ranken gestaltet, haben wir eine wunderschöne Etagere in unserer Sammlung. Das Zweite, und das ist das natürlich Umfassendere, ist, es waren auch allgemeine Lebensreformen Vorstellungen, die Teil des Gedankenguts um 1900 waren und in die sich der Jugendstil einfügte. Es ist die Idee raus in die frische Luft aus den grauen Städten. Die Wandervogelbewegung entsteht in dieser Zeit. Das heißt, es ist ein Ideenkonzept, das dahinter steht, das enorm vielseitig ist und weit über das reine Kunsthandwerk und den Jugendstil hinausgeht.
Dabei ist der florale Jugendstil ja nur eine Stilrichtung innerhalb des Jugendstils. Ich war selber immer sehr verwundert am Anfang, als ich feststellte, es gibt ja wirklich schon sehr sachliche, orthogonale, schachbrettartige Reduktionen in der Ornamentik. Das gibt es ja parallel genau gleich.
Völlig richtig. Die Vereinfachung, die man macht, die wie alle Vereinfachungen nicht ganz richtig ist, ist die Unterscheidung zwischen einem floralen Jugendstil, wie wir ihn vor allen Dingen in Frankreich finden, und einem geometrischen Jugendstil, wie er beispielsweise in Wien geprägt wurde, wie er in Schottland durch Mackintosh geprägt wurde und wie er in Darmstadt vor allen Dingen auch bei vielen Mitgliedern der Künstlerkolonie ausgeübt wurde. Die Suche, man kann es, glaube ich, insgesamt als eine Suche nach einem neuen Formen- und Ornamentrepertoire erklären, das auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben seine Ausformung dann erhält. Der Unterschied oder die Unterschiede der Erzeugnisse sind so, dass viele Menschen, auch Personen, die zu Begutachtungen zu uns kommen, sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass das auch unter Jugendstil läuft. Unter Jugendstil habe ich mir immer sowas Florales vorgestellt.
Da wird dann ja eigentlich schneller auch erkennbar, dass es auch ein Vorläufer der Gedanken des Bauhauses sich auch schon im Jugendstil befinden.
Ja, also es gibt, auch wenn die Entwicklung meiner Meinung nach nicht ganz linear ist, aber es gibt eine Entwicklung eben schon in der Zeit des Jugendstils, die deutlich reduzierter ist im Ornament. Jetzt gibt es zwischen Jugendstil und Bauhaus sowas, spricht man kaum drüber, wie ein Neobiedermeier. Auch das hat sich natürlich aufs Bauhaus ausgewirkt. Das heißt, sehr gerade Formen, die dann auch in Stahlrohr und in Glas umsetzbar waren.
Ja, sehr interessant. Sie haben ja gerade schon über den Jugendstil in Frankreich, in Wien, in Schottland und wie unterschiedlich der überall aussehen kann. Welche internationalen Einflüsse sind denn bei uns in der Jugendstilsammlung alles erkennbar?
Alle.
Alle, klingt perfekt. Also,
alle.
Wenn man kommt,
dadurch, dass wir,
einmal durch den Jugendstil.
Genau, dadurch, dass wir eben immer im Hinblick auf das europäische Umfeld gesammelt haben, mit einem Blick zu Louis Comfort Tiffany in die USA, kann man eigentlich alle wichtigen Zentren, alle wichtigen nationalen Ausprägungen bei uns in der Sammlung sehen.
Auch die Niederlande.
Auch die Niederlande.
Die noch gar nicht zur Sprache kamen. Ja.
Erkennt man auch in der Sammlung vielleicht gesellschaftliche oder kulturelle Umbrüche um 1900?
Ich weiß nicht, ob man es an den Objekten direkt erkennen kann, habe ich so ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Was man sagen muss, ist, 80% der Bevölkerung war weiterhin im Stil des Historismus eingerichtet. Also meine Großeltern beispielsweise, die hatten das historistische Buffet neben den Renaissance-Esszimmerstühlen stehen. Alles, was wir an Erzeugnissen des Jugendstils sehen, war in der damaligen Zeit unglaublich modern, auch wenn wir das heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Für mich ist es immer ganz augenöffnend, wenn man alte Fotos anschaut. Es gibt Fotos über die Ausstellung Ein Dokument deutscher Kunst auf der Mathildenhöhe 1901, die eben ja, Jugendstil der Darmstädter Künstler vorgestellt hat. Und dort tritt die Großherzogin aus einem der von den Künstlern entworfenen und gebauten Villen raus. Und diese Großherzogin ist natürlich total 19. Jahrhundert. Die hat den großen Wagenradhut auf und hat Rüschenkleidung an. Und das ist dieser Kontrast, der heute gar nicht mehr so nachzuvollziehen ist. Was für eine Modernität dieser Jugendstil damals ausstrahlte.
Ja.
Kurzes weiteres Beispiel. Paris um 1900, eine Stadt, die eben aus dem dort üblichen Kalkstein, bräunlich, meistens verdreckt dann um 1900, aufgebaut war, nicht viele Bäume. Und dann gibt es einen Künstler, Hector Guimard, der für die Weltausstellung Metrostation, also ein neues Verkehrsmittel, baut und entwirft. Und der kreiert Lampen, die aus dem Asphalt herausbrechen wie große Maiglöckchenblumen. Und auf einmal kommt da in diese eher ja, zurückhaltend elegante Stadt, kommt etwas völlig Neues als Motiv. Und ja, diese Modernität, die muss man, glaube ich, im Kopf behalten. Man sieht sie aber nicht direkt am Objekt, sondern das Objekt kann vielleicht, ja, es hat halt Blümchen.
Welche Rolle spielten eigentlich Frauen oder Künstlerinnen im Jugendstil?
Na, wie so häufig in früheren Zeiten keine große. Frauen wurden, ja, in der Fertigung, im Gewerbe eingesetzt, haben selten unter ihrem eigenen Namen produziert oder entworfen. Viele Frauen durften gar nicht arbeiten. Also das ist immer eine kritische Sache. Wir versuchen seit ein paar Jahren, die Frauen zu entdecken in unserer Sammlung. Da gibt es beispielsweise die Claire Triscoll, die bei Tiffany gearbeitet hat, die eine eigene Entwurfsabteilung geleitet hat. Trotzdem laufen alle diese Sachen immer nur unter Louis Comfort Tiffany, nicht unter Claire Triscoll, was wir jetzt geändert haben.
Dabei war es doch grundsätzlich so, dass die Frauen schon an den Kunstgewerbeschulen angenommen wurden, während sie auf der Akademie fast gar keine Chance hatten.
Ja, Kunstgewerbe war natürlich etwas, was man ja, Frauen zutraute und wo man irgendwo auch ihren Platz sah. Trotzdem haben die allerwenigsten eigenständig gearbeitet, sondern das war eine nette Sache für die spätere industriellen Gattin, sich mit Kunstgewerbe beschäftigt zu haben.
Das heißt, es war auch keine systematische Ausbildung von weiblichen Kunstgewerblerinnen, die im Jugendstil dann schon gearbeitet
haben. Im Einzelfall gegeben haben, aber wir wissen beispielsweise aus der Bauhaushistorie, dass Walter Gropius die Frauen eigentlich in der Textilentwurfsklasse sehen wollte und nicht beispielsweise im Metallgewerbe oder im Holz. Das heißt, auch im Bauhaus, das für uns ja immer so ein Zeichen von absoluter Modernität ist, bekamen Frauen die traditionelle Rolle zugewiesen.
Wenn wir auf den Jugendstil blicken aus heutiger Sicht, mit allem, was wir heute wissen, welche Relevanz hat der Jugendstil denn heute für Design, für Kunst und vor allem auch für Alltagsästhetik? In Darmstadt sieht man ja wenigstens an der einen oder anderen Häuserecke noch schönen Jugendstil und Ornamente, die aber einfach aus vergangener Zeit sind. Aber steckt der Jugendstil vielleicht noch irgendwo in anderen Ecken, den wir heute gar nicht wahrnehmen, aber da ist er.
Also ich glaube, dass der Jugendstil als letzte große europäische Stilrichtung sicherlich bis heute so im Entwurfsgedächtnis von Designern ist. Wir hatten in den 70er, 80er Jahren, als der Jugendstil wiederentdeckt wurde, hatten wir so Hochphasen, wo sich Designer auch bei Geschirrentwürfen, bei Dekoren und sowas wieder angelehnt haben an den Jugendstil. Das sehe ich heute im Design nicht. Aber es wird sicherlich ja, bei bestimmten organischen Formen weiterhin mitspielen. Das sieht dann nicht wie Jugendstil aus, aber die Idee, organische Elemente aufzunehmen und damit zu gestalten, das ist vielleicht was, was tatsächlich mit dem Jugendstil noch in Verbindung zu bringen ist.
Vielleicht auch bei den Shylights des Studio Drift.
Ja, durchaus.
In gewisser Weise, durchaus. Wo Anmutungen da an organische Formen ganz deutlich
sind. Genau, das Studio Drift argumentiert zwar naturwissenschaftlich mit seinem Phänomen, trotzdem ist die Ästhetik dieser Shylights, dieser Beleuchtungskörper, die sich entfalten und wieder zurückziehen. Vielleicht kann man so weit gehen an Loy Fuller, die berühmte Ausdruckstänzerin mit ihren Schleiergewändern zu denken, die ebenfalls damals mit modernster Bühnentechnik hinterleuchtet wurden und auch diese Idee von Bewegung, von organischem Entfalten und Zusammenfalten zeigen. Möglich, ja.
Für alle ZuhörerInnen, die damit noch nicht vertraut sind, die Shylights vom Studio Drift sind eine von der Decke herabhängende kinetische Installation aus blütenartigen Seidenobjekten, die sich kontinuierlich auf- und niederbewegen und sich dabei rhythmisch entfalten und wieder schließen. Ab Spätsommer 25 können Besuchende dieses wunderschöne Schauspiel in unserer Haupthalle bewundern.
Wenn Sie jetzt mal ein bisschen über die Grenzen von Darmstadt hinaus denken, welche Rolle hat da unsere Jugendstilsammlung und wie trägt unsere Sammlung auch zur Wahrnehmung des Jugendstils insgesamt bei?
Rückblickend muss man sagen, dass Darmstadt und vor allem das Landesmuseum einen ganz wichtigen Faktor für die Neubewertung und die Wiederentdeckung des Jugendstils insgesamt hatte, weltweit. Es gab hier in den 60er Jahren berühmte Ausstellungen, die erstmal das Werk beispielsweise von McIntosh vorgestellt haben. Es gab Tagungen, die sich mit dem Thema Jugendstil beschäftigt haben. Das heißt, wir hatten eine ganz große Außenwirkung.
Das heißt, Darmstadt hat sich schon bewusst dieses Erbes auch angenommen.
Vor allen Dingen das Landesmuseum hat sich bewusst dieses Erbes angenommen, wo Darmstadt noch gar nicht so richtig mit dabei war. Dann ist natürlich diese Sammlung aufgrund ihres Umfangs und ihrer Schwerpunkte bis heute ein Must-Have für jemanden, der sich mit Jugendstil auseinandersetzt. Man muss diese Sammlung gesehen haben und ein Beispiel ist, wir haben einen absoluten Schwerpunkt auf dem Bereich Jugendstilschmuck. Der bedeutende Vertreter des Jugendstilschmucks von Lalique über Fabergé, über zahlreiche deutsche Entwerfer zeigt. Und wenn man sich mit Schmuck beschäftigt, muss man auf jeden Fall hier nach Darmstadt. Es gibt andere Sammlungen, die andere Schwerpunkte haben, mit denen wir nicht mithalten können. Aber diesen Weg, diesen virtuellen Weg durch Europa und durch die Geschichte der Jugendstilproduktion hier zu laufen, das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn Sie fragten, Herr Faas, nach der Wahrnehmung. Wenn man allerdings jetzt nicht weiter mit dieser Sammlung arbeitet, wenn man dazu nicht publiziert, wenn man nicht hin und wieder eine Möglichkeit findet, speziell auf diese Sammlung aufmerksam zu machen, wird es natürlich im Gedächtnis weiter zurückgedrängt werden. Das ist schon in den letzten Jahren passiert. Ich glaube, in den 70er und 80ern war Darmstadt eines der ersten Namen, die man nannte, eines der ersten Orte, die man nannte, wenn es um Jugendstil geht.
Sie haben uns ja vorhin Ihr Lieblingsobjekt, den Schreibtisch, vorgestellt. Ist er tatsächlich auch ein Sammlungshighlight des Jugendstils? Oder was ist denn in den letzten fast 30 Jahren, in denen Sie hier arbeiten, das meist ausgeliehenste Objekt gewesen, das immer wieder angefragt wurde, was andere Museen haben wollten?
Also tatsächlich liegt diese Anfrage nach Ausleihen ganz häufig im Bereich des Jugendstilschmucks, weil wir hier wirklich mit frühen Lalique-Arbeiten Dinge haben, die kein anderes Museum sonst bietet. Das Museum in Lissabon hat weitaus prächtigere Lalique-Arbeiten, aber wir haben sehr frühe Stücke davon. Wir haben eine berühmte, ganz frühe Brosche, die aus Schlangenköpfen besteht. Also das wird häufig angefragt. Trotzdem, zum Thema Fahrende Felde, dieses Ensemble für das Direktionszimmer der Revue Blanche ist einzigartig. Und selbst wenn man alles andere in irgendeiner Weise in anderen Museen sehen könnte, für dieses Ensemble muss man nach Darmstadt und allein dafür rentiert sich der Besuch.
Haben Sie eigentlich einen Lieblingsort im Museum?
Ehrlich gesagt sind es die Höfe in unserem Museum. Wir haben ja 4 Innenhöfe die ganz unterschiedlich sind. Wir haben einen malerischen, mittelalterlichen Hof, in dem man ganz ruhig sitzen könnte und wo ich mir vorstelle, da hat man irgendwann eine Harfenistin auf einer kleinen Bühne oder ein Gitarrenduo, das Renaissance-Musik spielt. Wir haben einen Hof, der wunderbar mit Erkern und einer Treppe ausgestaltet ist, der Teil unseres Cafés ist, der dadurch deutlich belebter ist, aber da kann man wunderbar sitzen und ich finde diese Höfe tatsächlich, sind meine Lieblingsorte, meine Sammlungsbereiche selbstverständlich auch, aber beim Lieblingsort sind es durchaus diese Höfe.
Was hat Sie zuletzt überrascht?
Mich überraschen ganz viele Objekte und zwar sobald sie an einem anderen Platz stehen, was aber ganz vielen Besuchern oder auch Kolleginnen und Kollegen so geht, wenn in einem neuen Umfeld auf einmal etwas steht und man fragt sich, das ist ja toll, haben wir das schon immer gehabt?
Kenn ich, ja.
Sowas ist tatsächlich überraschend. Ansonsten auf einer ganz anderen Ebene überrascht es mich positiv, bis heute, wir hatten ja die Generalsanierung, wir haben 2014 eröffnet und ich finde immer noch bei allen Abteilungen bin ich froh darüber, so eine Zeitlosigkeit in der Präsentation zu sehen. Es ist verzichtet worden, irgendwelche Schmankerln, wo man nach 5 Jahren sagt, oh Gott, das ist ja so Anfang 21. Jahrhundert. Es ist eine ruhige Präsentation und das finde ich positiv überraschend.
Welches Objekt würden Sie mitnehmen, wenn wir es Ihnen mitgeben würden?
Interessante Frage. Ich würde mich für eine Brosche von Lalique entscheiden. Ich würde diese Schlangenbrosche mitnehmen.
Ja.
Und würde sie sogar am Revers stolz tragen. Eigentlich nur zu Hause aus rechtlichen Gründen.
Ja. Lieber Glübert, wir danken ganz herzlich für das Gespräch.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter oder abonniert ihn überall, wo es Podcasts gibt. Und kommt auch gerne im Museum in Darmstadt vorbei.